die ganz große, und deswegen hat mein Job mir immer so viel Spaß gemacht. Ich habe ja etwas nie erlebt bei Landwirten, was man in der Bevölkerung durchaus erlebt. Überheblichkeit oder Arroganz gibt es ganz selten bei Landwirten oder eigentlich gar nicht, habe ich das erlebt. Weil diese bodenständige, im besten Sinne des Wortes, wenn man mit den Pflanzen und den Tieren arbeitet, macht ja auch in einem positiven Sinne demütig, glaube ich, weil oft so vieles schief geht.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer neuen Folge von Plan B, dem Podcast für die moderne Landwirtschaft. Ich bin wie immer nicht alleine. Neben mir sitzt Thilo. Thilo, heute wollen wir ganz tief hineinsteigen in den Sumpf des Agrarlobbyismus. Wo sind wir?
Ja, moin Thomas, also Sumpf des Agrarlobbyismus, das ist ja auch eine schöne Formulierung, die ich noch nicht gehört habe. Wir sitzen im, auch eine Formulierung, die man öfter hört, im Zentrum der Macht in Rendsburg und zwar beim Schleswig-Holsteinischen Bauernverband. Und uns gegenüber sitzt der Generalsekretär des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes von Bauern SH sozusagen, Stefan Gersteuer. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Sehr gerne.
Und natürlich vorneweg die obligatorische Frage. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Wer bist du? Was kannst du?
Ja, ich bin Stefan Gersteuer. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich bin verheiratet, habe 5 Kinder. Ich habe Jura studiert, war nicht so ganz weit weg. Ich wollte nochmal wechseln, aber ich war in Kiel, habe da Jura studiert. Und bin dann mehr durch Zufall zum Bauernverband gekommen. Ich hatte mir selber überlegt, vielleicht Richter zu werden. Hatte so ein bisschen eine Fehlvorstellung, dass im Anwaltsberuf nicht so viel mehr zu verteilen sei an Mandaten. Das war sicherlich eine Fehleinschätzung. Aber dann kriegte ich mit einmal das Angebot. Ich habe damals in der Kanzlei meines Vorgängers gearbeitet und dann sprach er mich an, als ich die mündliche Prüfung hatte. Wollen Sie nicht zum Verband kommen? Und dann hatte ich ein sehr hartes Wochenende, weil ich auch durchaus im Justizdienst des Landes genommen worden wäre. Das Innenministerium wollte mich auch haben, aber das hatte ich mir geschworen, gehe niemals in die Ministerialverwaltung, weil ich da leider an einer Stelle war, wo es ein bisschen abschreckend war beim Datenschutzbeauftragten damals. Und dann, ja, habe ich mich nach langem Überlegen für den Bauernverband entschieden.
Hast du landwirtschaftliche Vorkenntnisse?
Ja, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, wenn das schon als Erstqualifikation gilt. Und ich hatte einen Freund, der einen Milchviehbetrieb hatte, muss ich inzwischen auch sagen. Und da habe ich als Jugendlicher auch mitgeholfen. Also ein paar Kenntnisse waren vorhanden. Ne? In meinem Dorf Schülp waren die Betriebe auch noch im Dorf. Also ich habe auch noch den Landsbulldog mit der stationären einen Drescher gesehen mit einem Treibriemen, wenn ich von der Schule kam. Also solche Dinge kannte man schon.
Das heißt also nicht in ein ganz fremdes Metier gerutscht mit dem Bauernverband, sondern schon als Landkind, sag ich mal, vorgeprägt.
Ja, so würde ich sagen, ja.
Damit ja mehr Qualifikationen, als wir bei einigen Politikern heute haben.
Ja, also, wobei beim Juristen erwartet man ja auch, dass er sich in alle Bereiche einarbeiten kann. Und so ist es ja auch. Die Juristen findet man überall. Und es ist eine gute Ausbildung. Ich war im Denken, glaube ich, immer nicht so langsam, aber das war alles so ein bisschen durcheinander. Und als Jurist lernt man eine saubere Systematik und man lernt, seine Gedanken zu ordnen, logisch und in eine Abfolge zu bringen. Und das hat mir unwahrscheinlich geholfen. Und eigentlich kann ich das Studium fast jedem empfehlen. Ich fand es überhaupt nie trocken, wie es immer heißt. Ich fand es immer sehr spannend, weil ich immer neugierig war, wie die Lösung ist. Und so war das dann auch. Ich habe dann ja zuerst war ich Vieh- und Fleischreferent. Dann ging der kommissarische Leiter der Rechtsabteilung ging zur Treuhand innerhalb von 4 Tagen. Das war gar keine richtige Übergabe der Rechtsabteilung. Und dann habe ich von, ja, wann war das, 91 an, da war ich 3 Jahre beim Verband, war erst Vieh und Fleisch, habe ich erst gemacht. Und dann ab 91 bis 2010 habe ich die Rechtsabteilung gemacht und war ab 92 auch schon stellvertretender Generalsekretär. Aber Rechtsabteilung habe ich immer total gerne gemacht. Einerseits, weil ich eben so neugierig auf die Lösung war. Andererseits, weil ich den Bäuerinnen und Bauern gerne helfen wollte mit bei ihren Rechtsproblemen. Und das ist ja auch manchmal auch gelungen.
Das heißt ja, du bist 88 zum Bauernverband, wenn ich das jetzt richtig rekapituliert habe. Da war der Bulldog mit der stationären Dreschmaschine auch nicht mehr ganz neu.
Nee, das war ja zu meiner Schulzeit, als ich noch zur Grundschule ging.
Genau.
Zur Dorfschule.
Aber das war noch zur Zeit, als wir noch Ost und West hatten.
Also ich sag immer, alter Spruch, Geschichte selbst miterlebt. Ne? Also wir waren uns bewusst, dass dann die Wiedervereinigung, als ich dann gerade relativ frisch, also als ich anfing, war gerade die Barschel-Affäre. Das muss man sich auch überlegen. Da war gerade noch Krise in der Landesregierung, was natürlich auch nach langer CDU-Regierung auch für den Bauernverband mit einer SPD-Alleinregierung ziemlich einen Wechsel bedeutete. Wobei ich sagen muss, Heide Simonis, zumal sie Karl Eigen, den damaligen Präsidenten, kannte, weil sie zusammen die erste Legislaturperiode nach Bonn gewählt worden waren. Die hat sozusagen den Geltungsanspruch des Bauernverbandes 1:1 übernommen von der CDU-Regierung. Da hat sie keine Abstriche gemacht. Also das hat eigentlich auch da funktioniert, auch wenn dann die Politik vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung ging. Damals vor allen Dingen mit Heidemann als Umweltminister, der auch etwas wilde Vorstellungen hatte. Das war schon eine spannende Zeit. Und dann eben die Wiedervereinigung. Wir haben ja auch von Rendsburg aus geholfen, in Mecklenburg den Verband mit aufzubauen, auch mit Rechtsberatung und ähnlichen Dingen. Also das war eine sehr spannende Zeit. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit Karl Eigen mal zu einem Treffen der LPG-Vorsitzenden gefahren bin. Und da merkte man, dass man aus zwei verschiedenen Welten kam. Man redete völlig aneinander vorbei. Die LPG-Vorsitzenden fragten danach, ob man denn nicht die Ergebnisse der Bodenreform anerkennen müsse und nicht dürfte man doch nicht zurückdrehen. Da ging es um diese 500 Quadratmeter Grundstücke, die da abgeteilt waren, wo viele ihr Haus drauf gebaut hatten. Und Karl Eigen sagte, wieso Bodenreform, wieso zurückdrehen? Das war eine freiwillige Aktion. Er meinte die Bodenreform in Schleswig-Holstein, wo freiwillig Land abgegeben wurde. Also das war schon spannend. Es war eine wirklich aufregende Zeit, das muss man sagen.
Wie kann man sich das vorstellen damals hier in Rendsburg? Thilo sagte, das Zentrum der Macht, ein anderer Name hier für den Bauernverband ist der Grüne Kreml, habe ich mal gehört. Wie tief, ich habe natürlich provoziert, also ich sagte, der Sumpf des Lobbyismus, aber wie nah war man damals an der Politik? Ich sag mal, gut, die Barschel-Affäre hat das ganze Ding dann ein bisschen gedreht, aber so was ich vernommen habe, aus dem, was einem erzählt wird von früher, hat der Bauernverband ja einen enorm dichten Draht in die Landespolitik immer also schon gehabt.
Von 1988 bis heute sind 37 Jahre. Den Verband gibt es seit 1947. Das sind inzwischen, wir hatten vor 3 Jahren unser Jubiläum mit 75 Jahren, wir sind also 78 Jahre. Ich habe also fast die gesamte Hälfte, zweite Hälfte des Verbandslebens, der Verbandsexistenz miterlebt. Und man muss einfach sagen, das weiß ich ja natürlich auch nur aus Erzählungen beziehungsweise aus dem Buch von Dr. Erich Thiessen, Der grüne Kreml, für diesen hohen Geltungsanspruch, den wir an uns selbst haben, aber den wir auch in der Landespolitik hatten oder auch Geltung, die wir hatten, ist natürlich die erste Hälfte ganz ausschlaggebend gewesen, vor allem der erste Präsident Detlef Struve. Also mir hat mal Otto Bernhard, der frühere Kreisvorsitzende der CDU hier in Rendsburg-Eckernförde, gesagt, Detlef Struve war nicht nur in der CDU in Schleswig-Holstein, sondern er war die CDU. Also ich habe das damals für Schmeichelei gehalten, weil er mir gegenüber, aber ich habe es dann erlebt, wie auf dem Jubiläum, auch 75-jähriges Jubiläum der CDU Rendsburg-Eckernförde, Otto Bernhard das auch vor allen Gästen aus allen Parteien und aus allen gesellschaftlichen Gruppen erzählt hat. So eine Anekdote, da ging es darum, nachdem müsste Lemke gewesen sein, nicht mehr Ministerpräsident sein wollte, dann hat er zu dem Otto Bernhard zu dem jungen Stoltenberg gesagt, wer wird denn dann Ministerpräsident? Es entscheidet ja sicherlich der Landesvorstand in Kiel. Dann hat Stoltenberg in seiner typisch knappen Art geantwortet, das entscheidet der Mann in Embüren. Entweder er macht es selbst oder er sagt, wer es wird. Und aus der Zeit stammt ja auch noch, dass damals, weil Detlef Struve im Bundestag, aber wie gesagt, das weiß ich auch nur aus Erzählung, die rechte Hand von Konrad Adenauer war, zumindest in allen Landwirtschaftsfragen. Dadurch wurde ja damals auch Werner Schwarz, also der Großvater vom jetzigen Landwirtschaftsminister hier in Kiel, wurde ja auch Bundeslandwirtschaftsminister deswegen, weil gefragt wurde, wer kann es machen? Detlef Struve wollte nicht selbst, nie was selbst angenommen, hat dann gesagt, ja, Werner Schwarz aus Frauenholz. Also und das war natürlich ganz entscheidend. Detlef Struve war auch in dem Vorbundestag, in diesem Wirtschaftsrat und gehörte dann dem ersten Bundestag an. Und damals wurden natürlich entscheidende Weichen gestellt. Die Bedeutung der Landwirtschaft war natürlich damals in Schleswig-Holstein überragend, auch weil in den 50er Jahren ja durchaus auch noch Hunger war. Dann wurde die Agrarpolitik in der EU gegossen sozusagen in 67 dann mit der Marktordnung ging es dann los und da war der Bauernverband Schleswig-Holstein schon eine Größe. Auch mit dem zweiten Präsidenten, der dann ja Europaabgeordneter auch war und viele Kontakte in ganz Europa hatte. Und da, so muss man sich das erklären, aber ich denke, wir haben immer die richtigen Präsidenten zur richtigen Zeit gehabt. Ich selber habe ja dann 3 miterlebt auf Klinker folgte ja Eigen, das war kurz vor meiner Zeit gewesen, mit einer etwas turbulenten Wahl. Und danach ja Otto Dietrich Stehensen und Werner Schwarz und jetzt Klaus-Peter Lucht. Und das war schon, also sind es ja sogar schon 4 Präsidenten inzwischen, ja, die ich miterlebt habe. Als Generalsekretär 2. Ja, aber das muss man aus der ersten Hälfte erklären. Aber das ist auch eine Leistung, denke ich, des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, diese Bedeutung aufrechterhalten zu haben in der zweiten Hälfte der Geschichte durch auch geschicktes Vorgehen unseres Ehrenamtes, aber auch in Verbindung natürlich auch mit uns im Hauptamt, denke ich, haben wir das gut hingekriegt. Und es dient immer allen landwirtschaftlichen Familien in Schleswig-Holstein. Wenn da vorhin hieß Lobbyismus, ich habe da überhaupt kein schlechtes Gewissen. Bäuerliche Familien brauchen eine Interessenvertretung. Und das ist ja eigentlich auch unser Glück, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte immer dieses berufsständische Bewusstsein hatten, dass ihnen klar war, ich alleine kann nichts ausrichten, ich muss mich dem Berufsstand anschließen, wenn wir gemeinsam was erreichen wollen. Und das sollte heute möglichst auch noch das Motto und das Ziel sein auf möglichst vielen Betrieben, denn wir sind nur so stark, je geschlossen wir oder umso stärker, je geschlossen wir auftreten können.
78 Jahre Bauernverband sind natürlich auch 78 Jahre Netzwerken. Also das, was man mit dem Oberbegriff Lobbyismus bezeichnet. Wie siehst du das? Die heutige Stärke des Bauernverbandes, wir sind ja in einer Situation, wo es doch mehr bäuerliche Interessenvertretungen gibt, die versuchen nach vorne zu drängen, muss man sozusagen. Und dennoch hat der Bauernverband sich ja immer sehr stark behauptet und hat ja doch, ich sag mal, sehr fest auf seinem Platz gesessen. Liegt das auch daran, dass man dieses Netzwerk sehr solide aufgebaut hat, vielleicht auch mit einem Wahlsystem im Bauernverband, was oft von außen auch hier und da mal als undemokratisch bezeichnet wird?
Ich sehe das gar nicht so undemokratisch, aber ich sag mal, wir haben uns manchmal auch zurückgehalten. Wenn ich denke an die Protestwelle 2019, wo ihr beiden ja auch eine Rolle gespielt habt und LSV entstand, da haben wir uns ganz bewusst zurückgehalten, weil wir nicht bei den Landwirten, die sich ja sozusagen selbstständig gemacht hatten mit der Demo nach dem Vorbild Niederlande, weil wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen wollten, jetzt versucht ihr das zu übernehmen. Aber wir haben beharrlich unsere Arbeit weitergemacht und das funktioniert natürlich auch gut in der Zusammenarbeit zwischen unserem Ehrenamt und dem Hauptamt. Aber ich sehe darin eigentlich die Wurzel des Erfolges, dass wir, wenn ich sagen soll, wer die Bauern in Schleswig-Holstein sind, dann ist das in erster Linie der Bauernverband mit seiner hohen, mit seinem hohen Organisationsgrad. Und die Wahlen halte ich deshalb nicht für undemokratisch, weil es wirklich an der Urbasis beginnt im Ortsverein, wo der Ortsvertrauensmann oder inzwischen auch die Ortsvertrauensfrau gewählt wird und der Stellvertreter und wo die Wahlen dann weitergehen auf hin in den Kreishauptausschuss, wo man dann den Kreisvorstand wählt und die Delegierten für den Landeshauptausschuss, 70 Landwirte aus dem ganzen Land, ich glaube im Moment sind wir 68, also unser Bauernparlament, wie ich immer sage, die also nicht nur den Haushalt beschließen und verabschieden, sondern als höchste Aufgabe haben, den Landesvorstand zu wählen. Also das ist natürlich ein repräsentatives System. Also da Urwahl zu machen, das wäre auch zu anstrengend. Das ist schon anstrengend genug. Wir müssen ja alle Kreishauptausschüsse zusammen haben, wenn wir unsere Satzung verändern wollen. Also das ist schon mal ein Riesenakt, weil wir da auch auf Präsenzwahl setzen müssen. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Und dadurch kommen auch immer wieder die Anregungen oder auch Kritik, konstruktive Kritik aus dem Ehrenamt, aus den Kreisen, aus den Bezirken. Und wir sind ja durch in den Winterversammlungen, sind wir ja auch vor Ort und auch dort nehmen wir ja Kritik und Anregungen mit. Und ich glaube, das ist letztendlich das Geheimnis, dass der Bauernverband lebt, weil er als Berufsstand von seinen Mitgliedern gespeist wird mit Informationen und Kritik und ja.
Du sprachst gerade die Bauernproteste 2019 an. Die waren natürlich aufgrund der, ich sag mal, Einmaligkeit zu der Zeit, also ich glaube, so in der Größe, mit der Macht, natürlich auch aufgrund der sozialen Medien, die natürlich auch mächtige Bilder produzieren, war das, glaube ich, was Neues. Und nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, auch jetzt im Bundestagswahlkampf spielten die Proteste aus dem letzten Jahr eher eine Rolle als dieses, ich sag mal, Schlaglicht 2019. Also gefühlt hatten aus meiner Sicht, das ist jetzt mein Gefühl, die Proteste im vergangenen Jahr ja, hallen in der Politik doch irgendwie deutlicher nach. Auch wenn wir aus dem anderen vielleicht die Zukunftskommission gekriegt haben. Aber so in der allgemeinen politischen Diskussion habe ich das Gefühl, dass die Proteste aus dem letzten Jahr mehr nachhallen. Wie erklärst du dir das?
Naja, die 19er Proteste hatten natürlich das Pech, dass danach dann relativ bald die Pandemie kam und ein anderes Thema dadurch beherrschend wurde. Und dass sich in dem Maße nicht fortgesetzt hat. Aber ich denke, gerade die Zukunftskommission ist eine Basis, auf der wir immer noch aufbauen. Aber Proteste vor einem Jahr haben natürlich deshalb so eindrückliche Wirkung gehabt, weil damit im Grunde genommen die Unzufriedenheit mit der Ampel erstmals richtig ihren Ausdruck gefunden hat. Und deswegen ja so viel Solidarisierung da war, weil viele in der Wirtschaft, aber auch in der allgemeinen, bei den Bürgerinnen und Bürgern unzufrieden waren, wie wir regiert wurden. Und das fand da ja seinen Ausdruck in diesem Nacht- und Nebel-Vorschlag der viel zu drastischen Einsparungen im Bereich der Landwirtschaft. Das konnte jeder verstehen. Aber ich glaube, wenn wir die Ergebnisse nicht gehabt hätten der ZKL, wo wir uns ja bekannt haben, dazu Nachhaltigkeitsleistung zu erbringen, dann wären wir auch sehr schnell in Kritik geraten, dass gesagt worden wäre, ja, die Bauern müssten sich aber auch mal bewegen und müssten mal mehr für die Nachhaltigkeit tun und für die Biodiversität und für Klimaschutz und für Gewässerschutz und für Tierwohl. Da hatten wir aber was vorzuweisen mit der ZKL. Und deswegen war das ein schlüssiger Protest, weil der Anlass war berechtigt. Und deswegen haben wir viel Solidarität erfahren in der Bevölkerung. Das war 19 auch so, aber auch, wie wir gemerkt haben, in der Politik. Und was ich immer für wichtig halte, und das, ich will da gar nicht vergleichen, aber das war, glaube ich, ein bisschen eine Schwäche von LSV, dass wir natürlich, wenn wir Verbandsstrukturen haben und Verantwortlichkeiten haben, dann ist das einfacher, die politischen Schlussfolgerungen dann auch zu kanalisieren an die Politik hin, aus den Protesten. Und da wirkungsmächtiger aufzutreten, als wenn man das Geschäft erst noch lernt. Das war ja, LSV musste da ja wunderbar sehr schnell einen Lernprozess durchmachen. So würde ich mir das erklären. Aber ich will jetzt nicht monologisieren, aber eigentlich finde ich spannend, wie es eigentlich zu ZKL und diesen Dingen und auch zu den Protesten gekommen ist. Ich habe immer gesagt, vor 2019, wenn man die Bauern gefragt hat, womit sie unzufrieden sind, dann kamen immer zwei Dinge Das eine war, das ist heute auch noch, und deswegen muss die Politik da auch weitermachen und nicht nachlassen, weil sie es auch selber immer ankündigen, ist Bürokratiebelastung. Das war das eine. Und was man inzwischen nicht mehr so stark hört, weil es auch besser geworden ist, nach meinem Eindruck, ist eben das negative Image in der Gesellschaft der Landwirtschaft. Und ich muss dazu sagen, das fing schon früh an. Als ich zum Verband kam, gab es das Schlagwort Massentierhaltung schon. Und es gab ähnliche Vorwürfe. Wir haben das lange Zeit, ich will nicht sagen ausgesessen, aber wir haben dagegen gehalten. Wir waren immer der Meinung, wir machen das doch alles gut und richtig. Wir wussten natürlich alle, dass es in den moderneren Ställen den Tieren viel besser ging als in den dunklen, ammoniakgeschwängerten Ställen der 50er und 60er Jahre. Das habe ich mal versucht, Journalisten deutlich zu machen. Das haben die nicht mir abgenommen. Ne? Die haben gemeint, nee, die schlimmen Zustände sind alle mit der Massentierhaltung gekommen, so das Schlagwort. Und wir haben da lange Zeit im Grunde genommen ja auch nicht den richtigen Anpack gefunden. Wir haben gemeint, mit Abwehr und Aufklärung kriegen wir das in den Griff. Und dann, weil ich mich gerade im anderen Zusammenhang nochmal mit befasst habe, worüber wir, glaube ich, alle verärgert waren, und diese Wut haben wir, glaube ich, alle noch mitgenommen, vielleicht bis heute sogar, war ja der Umgang mit den sogenannten Lebensmittelskandalen. So genannt, weil nicht alles wirklich eine Bedrohung war für die Verbraucher, sondern vieles auch aufgebauscht wurde. Das durfte man während der Skandale dann nie sagen, weil man dann als Verharmloser galt, der es nicht ernst nahm. Aber rückschauend muss man schon sagen, dass gerade, und das fiel ja dann, da war ich also relativ neuer Generalsekretär, den sogenannten Dioxinskandal, wo das Bundesamt für Risikobewertung schon Anfang 2011, wo er ja war, der Skandal, also relativ schnell in den ersten Tagen, eine Pressekonferenz gemacht hat und den Journalisten erläutert hat, da passiert nichts. Futteröl hat einen Anteil, es ging ja um dioxinverseuchtes Futteröl, hat einen Anteil von, ich glaube, maximal 5% in so einem Futtermittel, meist weniger. Und durch den Verdünnungseffekt einmal im Futter und zum anderen nachher auch im Tier beziehungsweise im Produkt, war gut abzuschätzen, dass da gar nichts passiert. Und es gibt auch eine entsprechende Pressemitteilung, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, vom 26. Januar nachher, aber die PK, die war noch früher des Bundesamtes. Man wollte sich den Skandal nicht kaputt machen lassen. Ne? Dioxin war das Schreckwort, das brachte Schlagzeilen, das brachte Aufmerksamkeit und ich wusste gar nicht, dass es so dicht aufeinander war. Dann im Sommer, im Juni, der EHEC-Skandal. Und das war auch, ja, wo es ja wirklich Todesfälle gab, wo man warnte, rohes Gemüse zu verzehren, Salat, Tomaten. Man wusste ja nicht, wo es herkam. Und da waren auch schon die Urteile geschrieben. Und es hieß schon, ja, weil es mal in Irland einen Fall gegeben hatte, wo jemand Gülle auf Gemüse ausgebracht hatte und da eine EHEC-Infektion daraus entstand. Da stand hier auch in Schleswig-Holstein schon in den Zeitungen, ja, ist doch klar, die Massentierhaltung. Nicht? Als sich dann rausstellte, dass es Boxhorn-Kleesamen war, der aus Ägypten gekommen war, der in so großen Trommeln mit Wärme und Wasser, also wo jedes Bakterium sich wohlfühlt, dann zum Keimen gebracht wird, und das auch noch auf einem Biobetrieb in Niedersachsen, da brach das ganze Framing zusammen, wie man das heute nennt. Und die Journalisten verloren das Interesse an dem Skandal. Aber vorher, wo man also gegen die böse Massentierhaltung, gegen die böse konventionelle Landwirtschaft agieren konnte, da war es ein willkommener Skandal. Und dann, als er sich anders herausstellte, wollte man nicht mehr so viel wissen, wo es eigentlich herkam. Und das ärgert einen natürlich schon, weil wir, und das ist auch etwas, was mich in dieser Zeit, wo uns sehr stark die Kritik entgegengeschwappt ist, mich immer maßlos geärgert hat. Das habe ich auch zu manch einem gesagt, auch zu manchen Journalisten. Ich habe immer gesagt, glauben Sie eigentlich, dass so ein ganzer Berufsstand, so 80% mindestens, alles immer falsch machen? Und alle keine Ethik haben und kein Interesse haben, dass es ihren Tieren gut geht und keine Lust drauf haben, gute Landwirtschaft zu machen und gute Produkte zu erzeugen. Ich meine, was ist das für ein Menschenbild? Ich gehe da auch nicht davon aus, dass 80% der Journalisten alles Verbrecher sind oder es gibt da auch welche, es gibt in jeder Berufsgruppe, es gibt auch uns welche. Ich frage mich immer, wie viele es sind, ob es noch im einstelligen Prozentbereich ist, aber die ganz große, und deswegen hat mein Job mir immer so viel Spaß gemacht. Ich habe ja etwas nie erlebt bei Landwirten, was man in der Bevölkerung durchaus erlebt. Überheblichkeit oder Arroganz gibt es ganz selten bei Landwirten oder eigentlich gar nicht, habe ich das erlebt. Weil diese bodenständige, im besten Sinne des Wortes, wenn man mit den Pflanzen und den Tieren arbeitet, macht ja auch in einem positiven Sinne demütig, glaube ich, weil auch so vieles schief geht. Ich habe auch immer gemerkt, wenn hier bei uns im Verband mal irgendwas nicht klappte, wie nachsichtig auch unser Ehrenamt immer war. Ich sage, ja, die sind lebenserfahren, die wissen, was alles immer jeden Tag schiefgehen kann auf so einem Betrieb. Ne? Und das sorgt dafür, dass Bäuerinnen und Bauern, ich will das gar nicht verklären, sondern es ist einfach meine objektive Feststellung, so grundanständige Leute erstmal sind, ne? Wir haben ja auch nie auf unseren Demos mit Gewalt oder mit irgendwas Probleme gehabt. Sicherlich ist immer mal einer ausgeflippt, hat mal eine Strohpuppe verbrannt oder so etwas. Es gab immer ein bisschen welche, die über die Stränge schlugen, aber und dann darauf wurden dann auch gern die Kameras gerichtet. Aber im Großen und Ganzen, deswegen hat es mir so einen Spaß gemacht, weil man für so, ja, ich sag das so, hochanständige Leute gearbeitet hat. Und deswegen tat mir das selber auch immer sehr weh, wenn diese Pauschalverurteilung der modernen Landwirtschaft kam, dass wir nicht alles richtig gemacht haben, dass wir besser werden konnten und besser geworden sind. Das ist auch alles richtig. Aber wirklich geändert hat sich's tatsächlich in dem Moment, wo wir gesagt haben, hier im Lande, das war schon 2016 haben wir sogar schon angefangen mit Veränderung gestalten, wo wir selber Probleme angesprochen haben und ansprechen wollten. Dann 2018 mit dem Vorschlag an Robert Habeck, als er hier noch Landwirtschaftsminister war, mit dem Dialogprozess, wo wir mit allen gesellschaftlichen Gruppen geredet haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung. Man sollte immer auf seine, ich sag bewusst, vermeintlichen Gegner zugehen. Man stellt sehr schnell fest, das sind auch nur Menschen, die auch ihre Ziele haben. Und wenn man sich das gegenseitig erklärt, was man will, dann versteht man den anderen. Und so war das eigentlich im Dialogprozess. Und so muss es auch, ich war nicht dabei, in der ZKL gewesen sein. Denn nachher kam man, trotz ja sehr diametraler Ausgangspositionen, kam man ja zu einem Konsens, wie Werner Schwarz immer sagt, der das ja maßgeblich gemacht hat, die Zukunftskommission. Und einem sehr tragfähigen Konsens, der ja eigentlich, ich sage immer in zwei Aussagen ja nur zerfällt. Ja, Landwirtschaft soll neben Ernährungssicherung auch Nachhaltigkeitsleistungen erbringen. Also, ich habe es vorhin aufgezählt, Klimaschutz, Gewässerschutz, Biodiversität, Tierwohl. Aber der Markt honoriert diese Leistung nicht, das ist die zweite Aussage. Also müssen wir Bezahlsysteme dafür organisieren, entweder privatwirtschaftlich oder staatlich. Exemplarisch ja die Borchardt-Kommission zur Verbesserung des Tierwohls, wo letztendlich es scheitert, weil im Bundeshaushalt, ich lasse jetzt mal die Personen weg aus der alten Bundesregierung, aber die Mittel nicht bereitgestellt worden sind, um es in der Breite dann auch zu realisieren, ohne große Einschränkungen. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Ansatz absolut der richtige ist. Wir müssen auf gesellschaftliche Erwartungen eingehen. Und das haben wir im Grunde genommen mit dem Dialogprozess und den 24 Thesen, aber auch mit der Zukunftskommission dann noch viel mehr getan. Und was da drin steht, dass betriebswirtschaftlich attraktive Angebote der Landwirtschaft gemacht werden sollen für diese Leistung, das halte ich auch nach wie vor für tragfähig. Auf jeden Fall hat es uns, das sage ich ganz klar, vor die Welle gebracht, weil wir jetzt ganz klar gesagt haben, ja, wir sind ja bereit, was zu tun. Es muss dann gemeinsam geschafft werden, das umzusetzen. Genauso jetzt beim Ostseeschutz und anderen Themen. Und deshalb ist, glaube ich, auch die Kritik weniger geworden. Sie scheint jetzt wieder aufzukeimen, wenn ein Bauernpräsident aus Süddeutschland Bundeslandwirtschaftsminister werden soll. Da werden gerade die Messer gewetzt dagegen. Muss man auch vielleicht verstehen, wenn das teilweise kritisch gesehen wird, aber der Stil ist da, droht da auch schon wieder verloren zu gehen. Also es bleibt spannend.
Meinst du, die Messer werden gewetzt gegen die Landwirtschaft im Allgemeinen oder geht es nicht jetzt in dem speziellen Fall um die Person als solches? Also so nehme ich das jedenfalls in der Presse wahr, dass er eher das Problem ist und Nicht also, wir als Beruf oder als Branche.
Ich könnte ja mal zurückblenden auf die Zeit, als Frau Klöckner Bundeslandwirtschaftsministerin wurde. Die kam nicht mal direkt aus dem Berufsstand. Die war mal Weinkönigin und kam vielleicht auch vom Weingut oder vom Hof. Da war es ja ähnlich. Und Frau Klöckner meinte ja zunächst, sich möglichst vom Bauernverband fernhalten zu sollen, um sich davon ein bisschen absetzen zu können. Und hat dann aber nach 2 Jahren spätestens gemerkt, dass dann einiges, nachdem einiges schiefgelaufen war, wo vielleicht auch schlecht verhandelt wurde von ihrem Haus, zum Beispiel beim Insektenschutzpaket, hat sie dann mehr unsere Nähe gesucht und unseren Rat. Und deswegen habe ich auch kein schlechtes Gewissen, Lobbyist zu sein, weil es gibt ja das schöne Wort, Lobbyismus ist auch Politikberatung, nicht? Und das haben wir dann auch intensiv gemacht, dass wir gesagt haben, was weiterführend ist für unsere Betriebe. Aber da war es ähnlich, wie es jetzt ist im Vorfeld Velsen. Also ich glaube, jetzt will ich nicht das wieder auffressen, was ich eben gesagt habe über ganze Berufsgruppen, aber es gibt ja auch objektive Befragungen, die sagen, dass Journalisten in einem viel höheren Maße grüne und eher linke Parteien wählen in Befragungen. Und ich glaube, wenn die Grünen nicht mit in einer Bundes- oder Landesregierung sind, dann ist die Kritik schon durchaus lauter aus der Medienlandschaft. Ist jedenfalls mein Eindruck, jedenfalls aus bestimmten Zeitungen und Zeitschriften und auch teilweise auch elektronischen Medien. Und da wird jetzt wieder das Klischee gemacht, da kommt ein Lobbyist auf den Ministersessel und das geht nicht.
Aber er ist ja nicht nur Lobbyist, sondern er ist ja, ich sag mal, er kommt aus dem Berufsstand. Und das haben wir ja gerade bei seinem Vorgänger gar nicht gehabt. Also auch wenn Cem Özdemir bestimmt versucht hat, sich da einzuarbeiten und ich glaube ja auch ein Stück weit am Ende muss man glaube ich sagen, mit dem Bauernverband versucht hat, irgendwie einen Weg zu finden. Am Anfang war es glaube ich sehr schwierig. Nichtsdestotrotz sage ich natürlich auch als Norddeutscher, also ich würde mir mal einen landwirtschaftlichen Vertreter aus dem Norden wünschen. Wir haben ja lange eigentlich immer aus der deutschen Südhalbkugel die, ich sag mal, Spitzenpositionen besetzt. Nicht nur in der Politik, auch im Bauernverband.
Ja, gut. Kommt natürlich eins hinzu, und das sage ich ganz offen, weil ich es auch in Berlin so offen sage, weil es ist nun gerade der Bayerische Bauernverband, der ja über Jahrzehnte und überhaupt auch nicht nur der Bauernverband, auch die Staatsregierung, wie es da ja heißt, im Grunde genommen ja versucht hat, Strukturkonservierung zu betreiben. Und das wird natürlich, je länger man das macht, umso problematischer, weil sich die Dinge dann immer stärker auseinanderentwickeln. Und man kann in Bayern im Moment auch nicht die Anbindehaltung ablehnen. Obwohl wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass das nicht die tiergerechteste Art der Haltung ist, um das vorsichtig auszudrücken. Aber es gibt dort Betriebe, die liegen in der Ortslage, die haben rundherum nur Asphalt und andere Häuser. Die haben gar keine Chance, und da sehe ich auch ein Problem zukommen auf Herrn Velsen, wenn er denn das Ministeramt bekommt, wie er den Konflikt auflösen will. Also in Bayern ticken agrarpolitisch die Uhren anders, das muss man so deutlich sagen, auch mit einer sehr starken zweiten Säule hat man da auch viel konserviert und fördert jeden Hektar im Grunde genommen inzwischen doppelt. Aber die gesamte deutsche Landwirtschaft, was den Norden angeht vor allen Dingen, aber auch erst recht an den Osten, die brauchen teilweise auch eine andere Politik. Und das ist, da gebe ich dir recht, da weiß ich nicht, ob das möglich ist, ob Herr Velsner so umspannend das nachher machen kann und umfassend, dass er wirklich, und das muss er muss ja für die gesamte Landwirtschaft in Deutschland sprechen.
Aber genau da setzt meine Kritik an. Wir brauchen eigentlich Innovation. Wir haben das Thema angesprochen, wir haben Zukunftskommission angesprochen. Du hast das Thema der Finanzierung, sag ich mal, über die Politik für diese Transformationsprozesse angesprochen. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen natürlich Dinge wie die Borchert-Kommission in den angesprochenen Bereichen, aber wir brauchen auch die Innovation, damit wir natürlich irgendwann aus diesen Finanzierungen, die Kommissionen erarbeiten, auch wieder rauskommen, dass wir einfach über Innovation auch so zukunftsfähig werden, dass wir in der Lage sind, natürlich auch irgendwann wieder wegzukommen von diesen jeweiligen Finanzierungen, die so meiner Meinung nach eigentlich immer nur Anschubfinanzierung oder Übergangslösungen sein können. Wir können ja nicht auf Dauer, wir sehen das ja auch, dass es nicht funktioniert auf Dauer. Jedes Finanzierungssystem verändert sich ständig. Aber gerade deswegen brauchen wir doch eigentlich die innovativen, ich sag mal, Bundesländer, die da vorangehen. Und das genau das, was du sagst. Bayern konserviert und steht eigentlich für eine schöne Landwirtschaft. Die kannst du auf die Packung Caro Kaffee, wenn wir nochmal Schleichwerbung einblenden wollen hier, kannst du die Bilder raufdrucken. Ja. Aber das ist ja nicht das, wohin die Landwirtschaft eigentlich will und das, was die Landwirtschaft heute ist.
Gut, es gibt natürlich auch in Bayern sehr große Betriebe und es gibt auch sehr innovative Betriebe da. Also die sind sicherlich nicht abgehängt, aber ja gut, man verfolgt eine andere Linie. Ich finde eins eigentlich ganz interessant, vielleicht auch nochmal rückschauend. Als ich zum Verband kam vor, ja, man muss ja schon sagen, fast 40 Jahren, das ist schon Wahnsinn, das in den Mund zu nehmen, das Wort. Da haben wir sehr viel davon geredet und Schleswig-Holstein war damals auch so, hatte ja die größten Strukturen von den alten Bundesländern und dass wir sehr viel gesagt haben, wir sind Unternehmer und wir sind unternehmerisch unterwegs und wer sich nicht auf den Markt einstellt, der ist nicht richtig davor. Damals hatten wir ja noch die Intervention, als ich zum Verband kam, habe ja im Grunde genommen alle agrarpolitischen Phasen auch noch miterlebt der EU, dann die McSherry-Reform 92 und 2005. Und da ist auch etwas, was mich eigentlich stört bis heute. 2005 spätestens mit der Entkopplung der Prämien hat sich die und der starken Absenkung der Interventionspreise nur noch auf dem Niveau eines Sicherheitsnetzes mit den Interventionspreisen, was ja beim ersten Ukraine-Krieg sogar ausgelöst hat, das Netz, weil die Preise, Milchpreise so niedrig waren. Aber seit 2005 hat die Politik gar nicht mehr die Instrumente, um für die Preise und Märkte der Landwirte etwas zu tun. Aber sie erweckt immer noch den Anschein. Und viele der Berufskollegen, muss ich ganz ehrlich sagen, haben immer noch ein bisschen so die Haltung, obwohl das jetzt schon 20 Jahre her ist, dass die Politik für das Wohlergehen und für das Einkommen der Landwirte verantwortlich ist. Und die Politiker sagen das auch. Und ich weiß gar nicht, ob das so viel bringt, weil das sind nachher Sonntagsreden, weil diese Versprechen, sich dafür verantwortlich zu fühlen, die kann man eigentlich nicht einlösen. Gut, man kann jetzt ein bisschen was machen, was Zölle angeht. Aber wenn ich die Zölle bei Düngemitteln sehe, dann kann man sich auch sagen, es soll die heimische Düngemittelproduktion erhalten im Moment. Aber schadet uns vielleicht, was die Preise angeht.
Ja, aber das ist ja eigentlich die klassische politische Aufgabe, Marktrahmenbedingungen, sag ich mal. Wovon geträumt wird, ist ja eigentlich eine direkte Finanzierung, Lebensstandard bezahlen oder konservieren von irgendwelchen alten Dingen. Und das ist ja das, was wir nicht brauchen. Eigentlich brauchen wir doch Innovation, wir brauchen Transformation und wir brauchen die Anschubfinanzierung für genau diese Punkte. Und da müssen wir doch hin.
Also ich denke, wir müssen das klarer wieder sagen, dass wir als Unternehmer auftreten und wenn wir immer oft fordern wir ja auch Planungssicherheit ein. Das kann sich meines Erachtens nicht auf die Marktgegebenheiten beziehen, weil die Märkte werden immer volatil sein. Da kann immer irgendwas sein. Tendenziell haben die Agrarökonomen recht gehabt, die vor 15, 20 Jahren gesagt haben, die Agrarpreise werden kontinuierlich steigen. Gibt immer mal Rückschläge. Das ist der Fall gewesen. Natürlich sind unsere Kosten auch mitgewachsen. Aber ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo das Getreide permanent 10 Euro kostete. Und da kam man auch so einigermaßen längs. Und jetzt kostet das Doppelte und man kommt nicht längs. Ne? Also sieht man, wie die Kosten explodiert sind. Aber die Planungssicherheit kann sich aus meiner Sicht nicht auf die Marktgegebenheiten, nicht auf Preise und diese Dinge beziehen, sondern auf die Rahmenbedingungen. Genau wie du es gesagt hast. Ich muss erwarten, dass im Baurecht, also eine gewisse Konstanz da ist, wenn ich einen Stall baue, dass nicht in 4 Jahren das heißt, du musst doch mehr Platz und doch wieder anders den Stall bauen und umbauen. Das geht nicht. Da brauchen wir Planungssicherheit und da brauchen wir stabile Rahmenbedingungen. Aber als Unternehmer sollten wir uns, wäre jedenfalls meine Sicht, den Märkten schon stellen. Und das, wir haben auch gar keine andere Wahl.
Und Augenhöhe. Das ist doch auch entscheidend, dass wir Augenhöhe haben, dass wir, ich sag mal, mit den Mitbewerbern aus dem Ausland, also mit den anderen Marktteilnehmern, dass wir mit denen auf Augenhöhe bleiben. Das müssen wir doch gewährleisten. Und das ist, wenn wir dann sagen, wir wollen hier irgendwelche Bedingungen einführen, dann müssen wir halt diese Augenhöhe finanziell, ich sag mal, wiederherstellen. Nur anders funktioniert es an den Märkten ja nicht.
Ja, wobei das aus meiner Sicht auch von der Politik zu wenig gewürdigt worden ist, dass wir ja doch immer, gerade in Deutschland, ein bisschen auch Schrittmacherfunktionen hatten, vielleicht zusammen mit Dänemark und Niederlanden, was mehr Umweltschutz anging und andere Dinge. Da haben wir auch Auflagen durchaus akzeptiert. Lange Zeit haben wir sie durch Rationalisierung und durch eine hohe Effizienz auffangen können. Nur die Schraube ist erstmal ziemlich fest im Moment. Und langsam wirkt es sich zunehmend aus, dass wir auch innerhalb der EU, ich muss gar nicht mit Südamerika kommen, oder früher war es dann immer die Ukraine als Beispiel, da haben wir jetzt andere Probleme, aber innerhalb der EU müssen wir auch schon erheblich strampeln, um unsere Wettbewerbsfähigkeit noch zu behaupten. Das wird schon schwer. Und beim Schwein brauchst du gar nicht sagen, das wissen wir alle, wie die Produktion nach Spanien abgewandert ist. Die kriegen jetzt auch ihre Auflagen nach und nach, aber im Moment ist das so. Ne? Also das ist schon ein Problem.
Haben sich denn die Forderungen der Bauern über die letzten fast 40 Jahre verändert? Also die Jüngeren wissen es ja vielleicht nicht, aber es gab ja durchaus auch Bauernproteste vor 2019. Ich weiß, dass ich als kleiner Steppke mal mit meinem Vater mitgefahren bin. Da, glaube ich, war ein Parteitag der CDU in Damp und da haben wir Helmut Kohl ausgebuht und Nachbarn sind in Brüssel verhaftet worden, weil sie Reifen angezündet haben. Mhm. Das ist aber schon deutlich länger her. Wofür sind die Bauern damals, oder was war, du sagst es, wir haben in Schleswig-Holstein immer schon gesagt, wir waren Unternehmer.
Ja.
Aber was waren dann die Forderungen, die man damals so gestellt hat im Vergleich zu also heute
die vielleicht? Die Dänen waren vielleicht noch unternehmerischer als wir, weil wir haben ja schon für unsere Preise demonstriert. Vielleicht hat man den Bauern ja sogar das Demonstrieren beigebracht durch die Marktordnung. Denn früher war es ja so, das war noch vor Kohl, aber es auch noch in der Kohlzeit, war es ja so, dass es jährliche Preisrunden gab. Und es war ja das Ziel dieser Interventionspreise, dass man dadurch, dass man die Überschüsse aufgekauft hat, man ja die gesamten Marktpreise gestützt hat. Und damit wollte man ja das Einkommen der Landwirte an das sogenannte gewerbliche Vergleichseinkommen heranführen, wobei man da ja auch mit dem Industriearbeiter und anderen verglichen hat, also pro Kopf Einkommen. Und dafür gab es eine objektive Methode. Das heißt, es wurde erstmal ermittelt, wie ist denn die Lage der Landwirtschaft? Das ist übrigens die Entstehungsgeschichte des Agrarberichts der Bundesregierung, der jährlich früher war und der im Grunde genommen mit dem Testbetriebsnetz das Ziel hatte, eben die Einkommenslage zu ermitteln. Deswegen gab es auch einen Situationsbericht vom Deutschen Bauernverband. Der war nämlich vor dem Agrarbericht, um sozusagen vor der Politik schon mal zu sagen, wie die Zahlen aus der Buchführung sind. Und dann hat man in Brüssel gesagt, ja, jetzt müssen die Preise, ich weiß nicht, um 2% steigen. Und dann haben wir gesagt, das ist zu wenig. Und dann haben wir demonstriert. Und dann gab es eine Nachverhandlung und dann wurde noch mal 0,5% oder so draufgelegt. Da war die Politik des Bauernverbandes unmittelbar einkommenswirksam. Und ja, da hat man den Bauern auch beigebracht, wenn ihr demonstriert, dann könnt ihr was erreichen. Und das haben wir ja immer wieder geschafft. Ich kann mich erinnern, da war ich noch nicht Generalsekretär, da haben wir in Berlin auf Ölfässern rumgetrommelt, weil wir den Agrardiesel wollten. Das war aber muss in den 2000er Jahren gewesen sein. Da war der Agrardiesel auch schon mal auf der Kippe und sollte gestrichen werden. Da haben wir immer wieder solche Erfolge erreicht. Agrardiesel, ich halte es, auch wenn wir da jetzt wieder in der Öffentlichkeit als Subventionsritter darstellen, aber wenn wir wissen, dass wir das meiste auf den Flächen verbrauchen und nicht auf den Straßen, und wenn wir es im Vergleich mit anderen EU-Ländern sehen, ist es absolut gerechtfertigt, dass wir da einen Ausgleich bekommen. Und solche Dinge dafür, also da haben sich die Forderungen nicht wesentlich geändert. Wir machen heute nicht mehr die aktive Markt- und Preispolitik wie unter der Interventionszeit, aber was Rahmenbedingungen angeht, und da haben wir eigentlich immer die gleichen Forderungen gehabt, wobei beginnend mit den 90er Jahren natürlich das erst das Problem, also nicht Problem, aber auch, ja, war schon sicher auch ein Problem, aber das Thema Naturschutz, weil es mit Ordnungsrecht umgesetzt werden sollte im Heidemannschen Landesnaturschutzgesetz, schon ein Problem wurde. Und genauso dann, dass die Umweltauflagen, die aus heutiger Sicht rückschauend sicherlich ihre Rechtfertigung haben, heute vielleicht dann aber mit der Thea Luft auch schon wieder überzogen sind. Aber die dann zunehmend Kritik hervorgerufen haben und wo dann Forderungen sich dran entzündet haben. Filtererlass, wenn ich da denke an die Schweinehalter. Wobei das immer eine Frage ist, wie schnell man sowas einführt, ne? Wie die Betriebe das mitgehen können. Da sind wir wieder beim Thema Wettbewerbsfähigkeit. Darf die Schritte nicht so schnell machen, dass, wie ich immer sage, auch zukunftsfähige Betriebe nicht mitkommen. Und dann kann es funktionieren, wenn man das schrittweise macht. Und gewisse Schrittmacherfunktionen haben wir schon immer übernommen und haben wir dann auch nicht abgelehnt.
Welches Echo kriegt ihr hier in Rendsburg aus Berlin geliefert im Moment, was da so, ich sag mal, Thema Koalitionsverhandlungen, du sagtest Ministerien zusammenlegen, hört ihr da was, wie der Deutsche Bauernverband das ganze Thema da bespielt und begleitet? Kannst du da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Also wir hören nicht täglich was, aber morgen haben wir wieder unsere turnusmäßige Hauptgeschäftsführer-Videokonferenz im Deutschen Bauernverband. Da werde ich sicherlich wieder was hören. Das letzte Mal, als wir Anfang des Monats in Berlin waren, waren wir sehr gut und schneller als alle anderen informiert, wer in den Koalitionsarbeitsgruppen sitzt. Da waren die Sondierungsrunde ja gerade gewesen. Die haben jetzt ja ihre Verhandlungen aufgenommen. Da werden wahrscheinlich erste Ergebnisse auch bekannt sein. Wir haben über den Arbeitgeberverband, der wir ja auch sind, einen ganz guten Draht auch in die Verhandlungskommission, wo es auch um Mindestlohn geht. Wir fordern eine Ausnahme vom Mindestlohn für die Landwirtschaft mit einem Faktor, ich sage immer mindestens 0,7, weil wir sonst viele Produktionsrichtungen nicht mehr darstellen könnten, gerade im arbeitsintensiven Bereich der Sonderkulturen. Obst und Gemüse. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, ob man das noch in Deutschland haben will. Ich glaube, die Verhältnisse, wie sie in Almeria sind, die sollten wir nicht noch weiter begünstigen, sondern sollten auch einen heimischen Anbau dort haben. Auch, ich denke, unter geänderter geopolitischer Lage wird eine heimische Versorgung, eine zumindest EU-Versorgung mit Obst und Gemüse auch wichtiger, strategisch gesehen. Und das, dann sollte man auch lohnmäßig die Voraussetzungen schaffen. Und wenn wir ehrlich sind, für unsere Saisonarbeitskräfte, auch wenn ich weiß, dass viele das immer gerne als Ausbeutung hinstellen oder manche, ist das gut verdientes Geld, sonst würden die schlichtweg nicht kommen. Das wissen wir ja, dass der Lohn da schon eine gewisse Höhe haben muss. Aber da die Lebenshaltungskosten in den Herkunftsländern nicht die Höhe haben wie bei uns, muss da auch nicht unbedingt der Mindestlohn gezahlt werden. Jedenfalls nicht, wenn er demnächst noch weiter klettern soll. Und wobei ganz klare Aussage, wir natürlich zum Mindestlohn stehen, so wie er oder ist einzuhalten, der gesetzliche Mindestlohn, gar keine Frage. Aber wir sollten hier nicht Produktion aus dem Land treiben. Wir haben ja die Entwicklung schon. Viele Sonderkulturflächen sind schon im letzten Jahr unbeerntet geblieben, aus Kostengründen. Und das würde sich noch weiter verschärfen. Also wir haben da gute Kontakte, auch zu den Verhandlern. Das sind ja letztendlich auch die Bundestagsabgeordneten, die in den Regionen gewählt sind. In den entscheidenden Arbeitsgruppen sind leider nicht so entscheidende Leute aus Schleswig-Holstein, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber wir bleiben natürlich auch mit unseren Abgeordneten in Kontakt und haben denen auch die Kernanliegen für die Koalitionsverhandlungen schon übermittelt und auch Gespräche angeboten. Also wir sind da relativ dicht dran. Ich denke, morgen erfahre ich das nächste und ja, übernächste Woche sind wir ja auch schon wieder in Berlin zu den Gremiensitzungen.
Meinst du, viele Themen werden aus den Koalitionsverhandlungen unbeantwortet bleiben? Also im Moment redet man ja immer von der sogenannten eckigen Klammer. Das sind ja die Themen, die anscheinend irgendwie strittig sind nach wie vor. Ja. Und ich glaube, man ist ja irgendwie verdammt, eine Regierung hinzukriegen. Und ich glaube, man wird das auch irgendwie versuchen. Wird das dazu führen, dass einfach Fragen offen bleiben vielleicht auch?
Na, offen, das macht man ja. Also auf jeden Fall will man schnell fertig werden. Ich glaube, das ist auch geboten. Niemand will da lange noch auf eine Bundesregierung warten. Und wir haben ja auch schon mal 3 Monate Koalitionsverhandlungen gehabt. Das kann man sich nicht leisten in der jetzigen Lage. Deswegen kann es natürlich sein, dass man Dinge vielleicht sehr allgemein formuliert. Ist ja manchmal auch besser. Meine Erfahrung ist sowieso, die Halbwertszeit von so einem Koalitionsvertrag, die beträgt 2 bis 2,5 Jahre. Dann guckt man da nicht mehr so oft rein und dann hat sich auch die Situation schon wieder geändert, sodass die Dinge nicht mehr passen. Und wir haben auch immer wieder erlebt, dass auch gerade Dinge, die für uns günstig waren, aus Koalitionsverträgen gar nicht umgesetzt worden sind. Also das gibt's auch immer wieder. Man sollte das vielleicht auch nicht zu wichtig nehmen, aber es kann natürlich sein, dass der Geschwindigkeit dann entweder sehr allgemeine Formulierungen sind und oder dass es eben solche Formelkompromisse sind, wo dann jeder das rauslesen kann. Das fing ja beim Mindestlohn schon an im Sondierungspapier. Der Mindestlohn steht da nicht drin. Da steht im Gegenteil drin mit 15 Euro, sondern da steht drin, die Mindestlohnkommission setzt ihn fest. Und dann ist da nur eine Prognose, dass wenn man dann auf diese 60% Einkommensmeridian guckt, dass dann 15 Euro erreichbar wären. Das ist also nur eine Prognose sozusagen. Man will, die hat eigentlich die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission gestärkt. Allerdings kann es da jetzt kein Stichentscheid mehr des Vorsitzenden geben. Es könnte also auch ein Patt mal geben und dann hätten wir keinen Beschluss zum Mindestlohn. Das weiß nicht, ob das dazu kommt. Aber das kann natürlich sein. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, die künftige Bundesregierung muss gute Arbeit leisten und muss weniger Grundsatzstreitigkeiten führen, sondern muss Probleme lösen. Und davon haben wir einige. Und das muss überzeugend geschehen, damit nicht noch weiter die Ränder, politischen Ränder gestärkt werden. Wobei ich da einigermaßen drüber überschüttert bin, über das Wahlergebnis, vor allen Dingen auch bei den jungen Leuten, die entweder rechts oder links gewählt haben, also wirklich Extremisten. Ich meine jetzt mit links nicht die SPD, sondern dann doch links davon. Und wenn man ein bisschen Geschichte kennt, dann weiß man, dass ja beide politischen extremen Richtungen im vorigen Jahrhundert in Deutschland Schlimmes angerichtet haben. Natürlich zuerst in der Nazizeit die extreme Rechte und dann und in einem Teil unseres Vaterlandes in der DDR haben die Linken das Gleiche gemacht, was sie, nicht das Gleiche, aber für schlimme Verhältnisse gesorgt, was Menschenrechte, was Freiheit anging, was aber auch Wirtschaft anging, was so. Und das sollte man meines Erachtens nicht vergessen. Die Rezepte der Extremisten, die haben, soweit ich sehen kann, noch in keinem Land geholfen. Also wenn man alle kommunistischen regierten oder sozialistisch regierten Länder sich anguckt, da sind die Probleme nicht gelöst worden und bei den Rechten erst recht nicht. Und deswegen müsste man eigentlich, ich kann ja den Frust über Politik verstehen. Nur bevor ich frustriert bin und eine Protestwahl mache, bin ich immer der Meinung, dann sollte ich mich lieber selber politisch engagieren und für eine Verbesserung in den demokratischen Parteien sorgen und nicht sagen, ja, dann mache ich mal eine Denkzettelwahl, weil das ist für mich immer eine Papierkopfstimme eigentlich.
Aber ich sag mal, das Wahlergebnis, so wie es jetzt war und der Wahlkampf davor und das, was wir jetzt danach erlebt haben, sorgt doch eigentlich für noch mehr Frust bei den Wählern. Gerade bei den Jüngeren könnte ich mir vorstellen, so wie in diesem Wahlkampf ganz offensichtlich und wissentlich ja Blödsinn erzählt worden ist von vielen Seiten und dann wird jetzt gesagt, na ja, jetzt hat sich die Situation geändert, deswegen müssen wir jetzt diesen großen Kredit aufnehmen. Das sind ja, ich sag mal, 3/4 der Geschichten hat man ja vorher gewusst. Also von diesem Gespräch im Weißen Haus mit Trump und Zelensky, mal abgesehen, sind ja alles andere keine neuen Erkenntnisse jetzt, die plötzlich da irgendwo vom Himmel gefallen sind. Und wenn man das irgendwo sieht, wie da dann so, ich sag mal, der Bürger, ich sag mal, auch gut Deutsch verarscht wird, dann...
Ja, aber ich glaube, wir müssen, also zwei Dinge halte ich für wichtig. Das eine, bin schon in den 70er Jahren politisch sozialisiert worden, wo also die Gegensätze noch deutlicher waren und wo man sich fast nur über Grundsätze gestritten hat, damals vor allen Dingen über die Ostpolitik. Aber schon damals fing das an, dass die Bevölkerung, gerade in Deutschland, ich habe jetzt inzwischen gelesen, das war schon zu Kaiserszeiten so, es wurde immer geschimpft auf die Politik. Immer wurde gesagt, Politik ist ein schmutziges Geschäft, das ist korrupt und das ist Wahlbetrug, das ist auch ein ständiges Wort in Deutschland. Das war dann bestimmt nicht der erste Wahlbetrug, wenn es denn einer war. Und das hat zwei Dinge zur Folge aus meiner Sicht. Das eine, es gehen nachher auch nur noch Leute in die Politik, die vielleicht so sind oder zumindest diesen Vorwurf gut ertragen können. Da sollte man auch mal drüber nachdenken. Und das Zweite ist, ich fördere natürlich die Politikverdrossenheit. Und ich erwarte im Grunde genommen von einem aufgeklärten Bürger auch, dass er Wahlversprechen auch inzwischen, nachdem es so viele Wahlbetrüge oder Enttäuschungen gab, auch cum grano salis versteht. Und ich hätte es strategisch nicht so verwerflich gefunden, wenn sich die CDU die Schuldenbremse oder die Lösung der Schuldenbremse, die sie erst nicht wollten im Wahlkampf, insgeheim gesagt haben, na gut, das können wir uns ja von der SPD abverhandeln lassen. Und dann kommt eben dieser Freitag im Weißen Haus. Und ich glaube, der hat uns alle geschockt. Und ich denke, das ist mehr auch dann bestimmend gewesen. Und über den Beschluss, die Schuldenbremse dann so massiv zu lösen, wie es jetzt geschieht, gibt es ja gar nicht so viel Empörung oder gab es in dem Moment nicht so viel Empörung, weil wir alle noch unter diesem Schock standen. Weil uns allen ganz augenfällig wurde, vorher war es so eine Befürchtung und damit jetzt war es klar, die Nachkriegsordnung gilt nicht mehr. Und das Westbündnis und das transatlantische Bündnis steht in Gefahr. Und dass wir uns jetzt für unsere eigene Sicherheit kümmern müssen. Und ich glaube, dann der zweite Schritt, dass man dann sagt, wenn ich für die Verteidigung die Schuldenbremse sozusagen aufhebe oder aussetze, dass ich dann gleichzeitig auch was für die Infrastruktur machen muss, weil ich es politisch sonst nicht überlebe, ist mir an sich auch nachvollziehbar, weil ich will es jetzt nicht schönreden, aber man stellt sich mal vor, man hätte nur für die Verteidigung, wo es unausweichlich war aus meiner Sicht, die Schuldenbremse gelöst. Dann wäre doch der Vorwurf gekommen, ja, für Raketen und Granaten und Munition ist Geld da, aber unsere Schulen verrotten und unsere Infrastruktur geht den Bach runter. Also das musste man alleine, um da ein Gleichgewicht herzustellen, musste man das tun. Und dann ja, musste man sich auch noch die 100 Millionen abfahren lassen für den Klimaschutz. Ich bin nicht glücklich, dass die Klimaneutralität im Grundgesetz jetzt steht. Sie steht da nicht als Staatsziel drin, wie manche behaupten. Es ist eine Möglichkeit, eine Option, die Schuldenbremse zu lösen. Es gibt der Klimaneutralität bis 2045 aber ein erhebliches Gewicht in der Abwägung. Das muss man schon sagen als Jurist. Das ist nicht zu unterschätzen, aber es ist kein Staatsziel. Und gut, ich kann, so wie die Dinge gelaufen sind, verstehen, warum sie so gelaufen sind. Und ich muss sagen, vor allen Dingen Wahlbetrug hin oder her oder Versprechen vorher, Schuldenbremse nicht zu lösen. Ich glaube, es ging jetzt nicht mehr anders. Und das tröstet dann auch.
Aber es war doch eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, vorher absehbar. Also ich muss ehrlich sagen, der Freitag, der hat einen geschockt im Oval Office, ja, das ist richtig. Aber die Entscheidungen, die daraus resultiert sind, also dass wir dieses Sondervermögen brauchen für Infrastruktur, dass wir im Bereich Verteidigung Dinge tun müssen, das war doch eigentlich vorher jedem klar. Und mich hat eigentlich nicht mal geärgert, dass sie es jetzt machen. Und klar hat die CDU was anderes versprochen, das mag sein. War mir aber eigentlich auch vorher klar, dass sie damit nicht durchkommen. Also jeder halbwegs vernünftig denkende Mensch hätte das doch vorher sehen müssen. Und dass man da jetzt so ein Zinnober drum macht, also das ist eigentlich das, was mich viel mehr ärgert, dass man da jetzt nicht einfach ganz klar sagt, komm, war uns eigentlich von vornherein klar, wie du es eigentlich schon gesagt hast, haben uns von der SPD abverhandeln lassen, kann man auch noch sagen. Aber ja, am Ende wussten wir es doch. Und eigentlich ist doch auch eine Chance, gerade in der jetzigen Situation. Also das, was in Amerika kommt oder was da gerade passiert, bietet uns doch Chancen. Zum einen erkennen wir, dass wir Europa eigentlich verteidigungsfähig machen müssen. Nicht nur Deutschland, sondern Europa. Und vielleicht sollten wir auch gleich so denken, europäisch denken. Und auf der anderen Seite, ich habe das angesprochen, dieses Entbürokratisieren führt ja auch zu einem Zusammenbruch der Wissenschaft in Amerika. Das ist doch auch eine Chance für Europa, dass wir vielleicht auch im Bereich Wissenschaft, wenn wir diese Infrastrukturmittel vielleicht auch nutzen, in der Wissenschaft auch weiter nach vorne zu kommen.
Also absolut, absolut. Also wir wissen alle, unsere Infrastruktur liegt da nieder und wir müssen auch digitalisieren. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Studien kennt, die sagen, wenn es so weitergeht mit dem Arbeitskräftemangel und mit unserer Bevölkerungspyramide, die ist auch bekannt, LKWs werden nicht mehr fahren, Busse werden nicht mehr fahren, die Menschen fehlen einfach. Wir müssen jetzt die Chance nutzen, zu digitalisieren. Und die Gefahr, die ja bestand, dass man die Schuldenbremse löst und es nicht für zusätzliche Investitionen ausgibt, sondern damit vorhandene Löcher stopft, die ist jetzt ja gebannt. Und ich habe in der letzten Woche den Scholarik, den Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft, gehört, das ja nun wirklich ein weltweites Renommee hat. Der hat, genau wie du es sagst, nicht einen einzigen Haar von Zweifel gehabt an dieser Entscheidung, dass man für die Verteidigung jetzt investieren muss. Also das, ich könnte sagen, jeder Vernünftige, jeder Besonnene müsste das eigentlich so sehen. Und dann ist auch die zweite Investition in die Infrastruktur. Richtig, ich habe das ja eben gesagt, dass man das dann sozusagen komplementär machen muss, damit auch eine Verbesserung der Lebensverhältnisse wieder damit einhergeht und weil es einfach notwendig ist. Und es gibt uns die Chance, die Weichen so zu stellen, dass wir auch zurück ins Wirtschaftswachstum kommen. Das ist ganz klar gesagt worden von Schularik auch. Man streitet sich, ob das nur zu 60% wirkt oder diese Investitionen oder er glaubt sogar nahe 100%. Gibt auch welche, die sagen, das löst sogar noch Zusatzinvestitionen aus, so dass man auf 120% kommen kann. Also es wird der Wirtschaft erstmal helfen und dann wird es wahrscheinlich irgendwo Einsparungen später geben müssen, vielleicht auch Steuererhöhungen. Aber wenn die Wirtschaft wieder wächst, dann kommen ja auch wieder Steuereinnahmen. Also wir müssen die Karre jetzt, glaube ich, auch wieder anschieben. Aber jetzt bin ich weit außerhalb schon des agrarpolitischen Bereiches. Aber wenn man ordentlich Agrarpolitik machen will, muss man sich auch um die Allgemeinpolitik kümmern und muss auch dort die Dinge sich angucken und damit man auch auf unsere Verhandlungspartner vernünftig einwirken kann.
Ja, wir haben einen großen Abriss von dir gekriegt und ich glaube, wir hätten noch Stunden weiter uns unterhalten können, wenn man die Weltpolitik in den Agrarbereich und umgekehrt das hin und her zieht. Es ist halt doch irgendwo alles miteinander verwoben, aber die Zeit ist fortgeschritten und du hast einen Folgetermin und deswegen müssen wir zum Ende kommen. Du hast gesagt, 37 Jahre bist du jetzt hier beim Verband und du gehst im April, wenn ich ganz richtig bin.
Ende April,
in den Ruhestand. Ja. Unsere Frage immer, unser Podcast heißt Plan B. Was ist dein Plan für die Zeit nach dem grünen Kreml?
Ja, also ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, weil ich ja nun doch ein bisschen unter Strom stand immer und ob das dann einfach so geht, wenn man dann nichts mehr vorhat. Aber ich habe schon jetzt in den längeren Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gemerkt, dass ich eigentlich immer viel zu tun hatte und noch gar nicht zu allem gekommen bin, was ich so auch privat vorhab am Haus, im Garten. Aber wir haben auch 5 Kinder und 4 Enkelkinder. Und vorhin hatten wir darüber gesprochen, ich spiele gerne Golf, wo ich kaum zugekommen bin, wo ich jetzt mehr zukommen kann. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, habe schon mit Professor Schlieski gesprochen, dem Landtagsdirektor, der an der Uni ist, ob ich nicht vielleicht doch noch mal promovieren kann, wenn mir die Zeit zu lang wird. Oder ob ich noch mal eine weitere Ausgabe vom grünen Kreml schreibe, von der Chronik.
Das wäre die nächste Frage vielleicht gewesen. Das Buch ist von 97, da wäre ja eine Fortsetzung.
Ich habe das ja alles miterlebt, was danach noch passiert ist, seit 88 ja auch überschneidend. Ich habe auch mal für die Jubiläumsausgabe, hat mir auch Spaß gemacht, ein bisschen was dazu geschrieben, wie es nach 97 weiterging bis heute. Aber ich weiß nicht, ich lasse es jetzt erstmal auf mich zukommen. Habe jetzt gar nicht so viel geplant. Sicherlich wollen wir auch verreisen, mehr als bisher. Und dann gucken wir, ob ich Langeweile habe und dann kann ich damit immer noch anfangen. Aber ich höre schon von anderen Pensionären und Rentnern, eigentlich hat man keine Zeit. Schauen wir mal.
Ja, dann von meiner Seite, lieber Stefan, schon mal vielen, vielen Dank für den doch interessanten Einblick in deine Geschichte hier beim Bauernverband und alles drumherum. Und viel Spaß noch für die, ja, es sind ungefähr 37 Tage wahrscheinlich noch, die dir bleiben.
Ungefähr, ja.
Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank und vielleicht setzen wir das irgendwann privat nochmal fort. Ich finde es einfach mega spannend, mit dir zu schnacken.
Ja, ich habe noch richtig viel Spaß. Bisschen was auf der... Hätte ich auch noch zu erzählen. Schauen wir mal.
Ergibt sich vielleicht. Fortsetzung mit einem Rentner.
Ja.
Ja.
Ja, von mir auch vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für uns. Die Fortsetzung, würde ich sagen, kommt. Da ist noch Potenzial, würde ich sagen. Euch an den Endgeräten vielen Dank fürs Zuhören. Unseren Sponsoren Wüstenberg Landtechnik und New Holland Deutschland für die Unterstützung auf unserer Reise. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.